Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen bei Einfach unterrichten. Heute habe ich einen Autor bei mir, der gerade Upgrade Medienkompetenz im Friedrich Verlag veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Florian Nuxoll.
Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Du bist Lehrer für Englisch und Gemeinschaftskunde. Du hast einen eigenen Podcast, Doppelstunde. Und du bist Vorstandsmitglied bei Journalismus macht Schule. Hast du denn selber journalistische Erfahrung?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich immer für Journalistik interessiert, hätte während des Abiturs auch mal überlegt danach, ob ich in diese Richtung gehe, aber tatsächlich damals mit meiner, ich glaube, man würde heute mir eine LRS diagnostizieren, wenn ich Schüler wäre, führt es dazu, dass man immer sagte, nee, also Schreiben ist doch dann doch nichts für dich. Jetzt mit KI-Korrektur wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber dann bin ich nicht in den Journalismus reingegangen, aber ich hatte schon immer Interesse, wie funktionieren Medien, was für Aspekte sind da, um zu manipulieren oder zu informieren, sodass die Nähe zum Journalismus schon immer da war, aber nicht selbst aktiv.
Guck mal, früher war Schreiben nicht deins, jetzt hast du ein ganzes Buch geschrieben. Der Titel ist Upgrade Medienkompetenz. Braucht Medienbildung heute ein Upgrade?
Ich glaube, wie alles, was in der Schule ein Upgrade braucht, braucht auch Medienbildung ein Upgrade. Und die Sache ist, dass Medienbildung sich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Ich habe in meiner Recherche so für das Buch mal bis 1945 zurückgeguckt, 1945. Das war zunächst, war Medienbildung, Medienkompetenz sehr stark also aus der Bewahrpädagogik her. Mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus wollte man die Bevölkerung, wollte man Schülerinnen und Schüler vor Medien schützen, vor Manipulation schützen. Dann kam eben sowas wie die FSK und Co. Und dann in den 70er Jahren ging es Richtung Ermächtigungspädagogik, dass man sagt, okay, wir wollen nicht mehr gucken, was machen die Medien mit uns, sondern wie können wir die Medien sinnvoll einsetzen. Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich weiß noch, bei mir damals Sesamstraße, Sendung mit der Maus, da wurde immer auch mal wieder erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also ich weiß noch, dass Samson dann irgendwann im Bluescreen ist immer auf so einer Insel gewesen, auf einmal wurde es Klick gemacht und hat erklärt, wie hat dieser Trick funktioniert mit Bluescreen. Oder bei der Sendung mit der Maus wurde erklärt, wie solche Sachgeschichten produziert werden, wie lange dauert es, bis man diesen Maulwurfshügel dann mal richtig filmt, dass da auch ein Maulwurf rausguckt. Das war auch lange Zeit so in den 90ern, diese Ansätze von Medienbildung in der Schule. Aber ich glaube, jetzt gerade durch die Entwicklung der sozialen Medien, der Algorithmen, müssen wir auch gucken, ob dieses Pendel vielleicht nicht komplett, aber auch wieder ein bisschen Richtung Bewahrpädagogik gehen muss. Also wir müssen auf der einen Seite Schüler ermächtigen, aber wir müssen sie auch vor bestimmten Inhalten schützen. Und deswegen müssen wir das, glaube ich, nochmal in der Schule neu denken, weil bislang war es auch meistens so, dass die Lehrkräfte wussten, in was für einer Medienwelt ihre Schülerinnen und Schüler groß werden. Also wir haben alle ein paar Fernsehsender gehabt, ein paar Radiosender. Aber jetzt ist es ja so, die Schülerinnen und Schüler sind nicht mehr, also die wenigsten gucken die Tagesschau um 20 Uhr. Wenn man Glück hat, gucken sie irgendwo die Tagesschau in 100 Sekunden auf Instagram oder auf YouTube. Und wir Lehrkräfte wissen oft gar nicht, wo findet Nachricht- und Informationskompetenz bei Schülerinnen und Schülern statt. Und deswegen braucht es auch da schon das Upgrade. A, bei den Lehrkräften und dann natürlich dann auch im Unterricht. Wie reagiere ich darauf?
Du hast gerade schon die Tagesschau erwähnt. Wir beide sind vielleicht ein bisschen anders groß geworden. Da wurde abends noch die Tagesschau geguckt und am Sonntag der Tatort. Da war sozusagen die Welt medial noch in Ordnung. Heute ist das anders. Wie hast du denn gelernt, mit Medien umzugehen? Was war damals dein Medienumgang?
Also ich war ein absoluter Medienjunkie. Also ich habe zu viel geguckt, bestimmt. Und hätte man mich nicht gestoppt, hätte ich auch den ganzen Tag geguckt. Aber es war halt trotzdem was anderes, weil es gab einen Bildschirm im Haushalt. Und wenn ich um 20 Uhr was gucken wollte, musste ich die Tagesschau gucken. Das heißt, ich habe nebenbei auch noch bestimmte Medienkonsum meiner Eltern miterlebt. Und da kommt man ins Gespräch. Man sitzt zu vier, zu fünft im Wohnzimmer, konsumiert etwas gemeinsam, spricht darüber.
Jetzt fühlen sich ja viele Lehrkräfte selbst unsicher mit Social Media oder auch mit der Nutzung von KI. Und wie kann man denn mit diesen ja teilweise Wissenslücken umgehen, wenn, du hast selber gesagt, SchülerInnen ganz woanders unterwegs sind? Oder fangen wir mal anders an. Wo sind denn die SchülerInnen unterwegs? Und was können jetzt die Lehrkräfte tun?
Also zum allergrößten Teil sind sie nicht mehr im linearen Fernsehen und wenn sie nicht bei den Eltern im Auto mitfahren, auch nicht beim linearen Radio. Das heißt, wo Schülerinnen und Schüler aktiv sind, das ist auf TikTok, auf Instagram, auf Reddit teilweise, aber sonst noch bei anderen Streamingdiensten, YouTube, also sind im Internet unterwegs. Und dort informieren sie sich nicht unbedingt immer nur bewusst, sondern sie lassen sich auch unterhalten und irgendwo kommt dann zwischen den Videos von ihrem Hobby oder von irgendeinem aktuellen Meme, kommt dann ein Informationssnippet rein. Und wenn es dann einen Schüler, eine Schülerin interessiert, ein Thema, dann kann es durchaus sein, dass sie sich auch Podcasts dazu anhören oder mal auf YouTube Videopodcasts und die dann auch sehr lange dauern. Also wir müssen nicht denken, dass sie nur 30 Sekunden Snippets hören, sondern es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die dann zu Gesundheit oder auch zu politischen Themen sich ein, zwei, zweieinhalbstündige Podcasts anhören und dann in dem Kontext dort auch relativ viel Ahnung haben. Das ist auch das Gefährliche dann manchmal. Wir sind ja als Lehrkraft gewohnt, normalerweise in unseren Fächern, dass wir mehr wissen als unsere Schülerinnen und Schüler. Wenn aber dann jemand sich gerade einen Podcast anhört zum Thema Gaza-Konflikt, aus welcher Seite auch immer, dann wissen die da auf einmal sehr viel. Und ich weiß da vielleicht als Lehrkraft gar nicht so viel und kann dann gar nicht gegensteuern. Die Frage ist, muss ich sie dann laufen lassen? Und was ich manchmal merke, ist, dass Kolleginnen und Kollegen dann aus diesem Diskurs rausgehen, wenn man sieht, da hat jemand einen Alpha-Mail-Podcast oder einen Feminismus-Podcast oder einen Esoterik-Podcast, dass sich dann Lehrkräfte manchmal nicht kompetent genug fühlen, damit ins Gespräch einzusteigen und dann diese Diskussion praktisch ja der ausweichen und es lassen. Und das ist gefährlich. Wir müssen die Medienwirklichkeit und die Informations- und Nachrichtenwirklichkeit der Schülerinnen und Schüler kennen, ernst nehmen und in den Diskurs gehen oder auch noch ins Unterrichten und Vermitteln von Kompetenzen gehen, weil es da natürlich auch zwischen sehr, sehr vielen guten Inhalten auch manchmal richtig problematische, radikale in jegliche Richtung gibt. Und da muss man Schülerinnen und Schülern Handwerkszeug an die Hand geben, wie sie dann trotzdem mündige Bürger werden.
Wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann heißt das ja, wir haben teilweise fachlich nicht mehr die Wissenshoheit, das Wissensmonopol. Wir haben teilweise digital nicht das Kompetenzmonopol. Es kann sein, dass die vor uns sitzen, da besser Bescheid wissen als wir. Aber erkennen denn Erwachsene die Fake News immer so?
Nö. Nicht immer. Also auch da, also bestimmte Manipulationstechniken kennen wir schon immer. Also so ein Framing, dass man sagt, da fehlt jetzt Kontext und andere Aspekte. Ich glaube, das kennen wir. Aber wenn man mal so unsere Elterngeneration fragt und ihnen KI-Videos zeigt, ich habe nicht selten schon die eine oder andere längere Diskussion mit einer Ü70-Person geführt, die sagt, nee, ich habe das Video gesehen, das stimmt, das und das ist passiert. Und man muss ihnen sagen, nee, das ist KI. Das heißt, auch wir erkennen es nicht immer, aber ich glaube, mit so einem gewissen Werkzeugkoffer und zu gucken, diese Aspekte gibt es, die manipulativ wirken. Und das ist auch, das kann man auch mit historischen, fast schon historischen, die Tabakindustrie in den 60er, 70er Jahren oder 50er, 60er Jahren, wie die vorgegangen ist. Wenn man diese Mechanismen versteht, dann kann man diese Mechanismen den Schülerinnen und Schülern vermitteln und die können das dann auf ihr aktuelles Konsumverhalten, Mediennutzungsverhalten anwenden.
Das heißt, wir als Lehrkräfte, ich nehme mich jetzt mal auch als Lehrkraft, ja, auch wenn es schon ein bisschen her ist, wir als Lehrkräfte können uns nicht mehr sicher darauf verlassen, dass wir gefälschte oder manipulative Informationen erkennen. Lass uns da mal tiefer einsteigen. Mhm. Du unterscheidest ja Desinformation, Missinformation, Malinformation. Das war für mich neu, bevor ich das Buch gelesen habe. Übrigens, das Buch heißt Upgrade Medienkompetenz. Das nochmal für alle, die es nachlesen wollen. Bitte, klär uns auf, was sind die drei Formen?
In der Vergangenheit war es oft Fake News als Begriff. Es gab Fake News Workshops. Schüler und Schüler sollten lernen, falsche Informationen zu identifizieren. Aber es ist wesentlich differenzierter, denn wir müssen gucken, was für eine Information ist es und warum ist diese jetzt vermittelt worden? Fangen wir mal bei der klassischen Desinformation an. Eine Desinformation ist, ich weiß, dass etwas falsch ist und ich sage es extra, um andere zu manipulieren. Also wenn ich jetzt behaupten würde und ich weiß, dass es falsch ist, diese Impfung ist tödlich, auf gar keinen Fall nehmen. Dann habe ich eine manipulative Absicht. Dann kann es aber sein, dass eine Person das glaubt und mit gutem Gewissen dann wiederum weitergibt. Das wäre dann nämlich Missinformation. Das heißt, ich glaube, es ist richtig, ich teile diese Information, werde dadurch teilweise noch glaubwürdiger, weil es eben mir Tante Erna sagt und nicht irgendjemand. Und dann gibt es noch die Malinformation, was ganz perfid ist. Das ist eine richtige Information, also die man dann gar nicht widerlegen kann, die aber mit einem manipulativen Ansatz gewählt wurde. Also ich lasse bewusst dann bestimmte Informationen Informationen weg und sage etwas, was nicht zu widerlegen ist, weil das stimmt. Aber in meinem Kontext ist das ganz klar manipulativ, um dann jemanden zum Kaufen oder zum kritisch, also falsch kritischen Denken anzuregen.
Ich kann also unterscheiden zwischen, ich weiß das, was falsch ist und gebe es absichtlich weiter, oder ich weiß gar nicht, dass es falsch ist, aber ich gebe es weiter. Mhm. Oder ich weiß, dass es richtig ist, aber ich reiße es so aus dem Kontext, dass es hinterher ganz schräg rüberkommt. Das passiert ja oft PolitikerInnen, deren Aussage aus dem Kontext gerissen wird, dann so eingespielt oder gerahmt wird, dass es ganz schräg klingt. Perksen hat deswegen auch gesagt, gibt es überhaupt in Podiumsdiskussionen, in Paneldiskussionen, im Fernsehen, in der medialen Aufmerksamkeit noch einen echten Dialog, oder muss ich schon so kommunizieren, dass hinterher nichts aus dem Kontext gerissen wird? Was würdest du sagen? Gibt es da überhaupt unter solchen Bedingungen noch echte Dialoge?
In der Live-Situation ja. Also ich sehe es inzwischen kritisch. Ich habe ja auch ein Kapitel zum Thema KI. Alles, was nicht live von mir gesehen wird und am besten in Person bin ich dort, kann so leicht manipuliert werden. Also mit Gemini 3, ich habe es heute mit den Schülern gemacht, ein Klick und die Schüler, ein Schülerfoto, es kann alles daraus werden. Also wir hatten es jetzt als Weihnachtsbilder, die wurden dann zu Elfen, aber man konnte genauso gut dann eine Waffe in die Hand geben oder was auch immer. Das heißt, ich kann nichts mehr glauben, was ich sehe, was ich höre im Bild oder im Video. Und das muss man wissen. Ich muss das immer kritisch sehen. Wenn ich aber wirklich in der Panel-Diskussion sitze und es ist dann, ich sehe die Person vor mir, ich glaube, dann ist echt der Diskurs wieder möglich. Es wird eine Renaissance geben, denn es wird immer mehr wahrscheinlich in Präsenzveranstaltungen geben, wo sich Leute austauschen, wo man dann wirklich sich aneinander reibt, unterschiedliche Meinungen hat, aber man weiß, es ist jetzt nicht manipuliert, es wird nicht was weggeschnitten, sondern das, was ich da sehe, ist echt wahr und komplett.
Die echte Begegnung wird damit wieder wertvoller, weil wir dann unterscheiden können, was ist echt. Wo weiß ich genau, das ist nicht gefaked? Du hast es eben gerade schon angesprochen, du hast mit deinen SchülerInnen gearbeitet. Ich habe gefunden das Beispiel der Bad News. Bitte erklär doch mal, wie kann man Desinformation, Missinformation, Malinformation am besten so vermitteln, dass SchülerInnen erkennen, woran sie das erkennen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also A ist, ich als Lehrer habe diesen Werkzeugkasten, und wenn dann Schüler mit irgendwas kommen, dann gehe ich live in die Überprüfung. Also ich bräuchte Zeit als Lehrkraft. Das ist das, was ich überall einfordere. Die Ressource Zeit ist am knappsten. Aber wenn dann ein Schüler wieder behauptet, hatte ich letztens, 9/11 war ganz klar ein Inside-Job. Er hat einen Podcast gehört, ein dritter Turm ist zusammengefallen, da ist aber gar kein Flugzeug reingefallen, das muss gesprengt worden sein und deswegen ist es komplett fake, die Geschichte, und Amerika hat es gesprengt. Und da muss man die Zeit nehmen, weil ich kannte diese World Trade 7 Geschichte, Verschwörungstheorie kannte ich nicht, aber dann nimmt man sich Zeit, guckt rein, recherchiert und findet dann sehr schnell, dass da Physiker waren, dass Statiker da waren, die das sehr gut dargelegt haben, warum auch dieser Turm eingestürzt ist, obwohl da kein Flugzeug reingeflogen ist. Und ich glaube, wir brauchen einfach Unterrichtszeit, wo wir gemeinsam mit den Schülern Fake News entlarven und nebenbei dann eben diese Methodik vermitteln, wie gehe ich vor, wo recherchiere ich, wo brauche ich eine gewisse Data Literacy, um dann auch Daten zu hinterfragen. Und dann gibt es einen anderen Ansatz, Bad News auch als News Game. Da müssen Schüler bewusst gucken, okay, was klickt besonders gut? Welche Headline, wenn sie besonders negativ ist, wenn sie reißerisch ist, wieso gibt es dann mehr Leser, sodass sie merken, die Auswahl von mir als Redakteur hat Auswirkungen darauf, wie gut etwas klickt. Und das ist auch ein Bewusstsein, was Schüler haben müssen. Und dann jetzt aktuell natürlich ganz stark algorithmisches Bewusstsein. Warum hat der Algorithmus Einfluss auf das, was ich sehe? Ich nenne das immer die algorithmische Zentrifuge. Der Algorithmus will mich nicht radikalisieren. Der Algorithmus will, dass ich lange in der App bleibe, damit mir viel Werbung gezeigt werden kann. Also ein rein kommerzielles, monetäres Interesse. Aber wo bleibe ich besonders drin? Oft bei emotionalen Videos und auch eher Videos, die extremer sind. Das heißt, wenn ich jetzt als Junge anfange, mich über gesunde Ernährung zu erkunden, bekomme ich dann erstmal da ein paar Videos, dann vielleicht mal Nahrungsergänzungsmittel, dann vielleicht auch mal ein bisschen den Vorschlag, gehe häufiger ins Fitnessstudio. Irgendwann bin ich beim Fitnesswahn und dann theoretisch könnte ich auch in der Alpha-Mail-Bubble dann landen. Und auf einmal ist es so, sei richtiger Mann und Frauen gehören in die Küche. Und das ist nicht nur konservativ, das gibt auch Richtung Esoterik, Richtung Islamismus. Es gibt insgesamt die Tendenz, dass Schülerinnen und Schüler von der Mitte eines Diskurses an die Ränder geschleudert werden durch den Algorithmus. Und diesen Mechanismus muss man eben auch vermitteln.
Deswegen ist ja auch mein Internet nicht dein Internet. Also, wir sehen unterschiedliche Dinge, wenn wir in unsere Geräte reinschauen. Das, was du beschrieben hast, nennt man ja manchmal auch Rage Bait oder Bait Picking. Also, dass sozusagen ein Köder ausgeworfen wird und wir da emotional verfangen. Wenn jetzt aber unser Internet immer unterschiedlich aussieht, dann können Lehrkräfte erst recht nicht wissen, was Schülerinnen und Schüler sehen. Das heißt, was würdest du denn einer Lehrkraft raten, die sagt, ich kenne mich kaum auf TikTok aus oder auf Reddit oder Snapchat, habe ich noch nie benutzt. Wie soll ich denn jetzt Medienkompetenz vermitteln? Was würdest du da raten?
Ich bin sehr viel online unterwegs auf TikTok, Instagram und Co. Das kann man nicht von jeder Lehrkraft erwarten. Das muss man auch. Ich glaube, wir können da nämlich dann sehr wohl auch die Erfahrungen, die Kompetenzen von den Schülerinnen und Schülern mitnehmen und dass man die Schülerinnen und Schüler erklären lässt. Okay, in welcher Medienwelt bist du gerade aktiv? Was sind die Influencer, denen du folgst? Welche Themen folgst du? Und dann einfach sich erzählen lassen. Ich habe schon mal ein Influencer-Quartett dann produzieren lassen, wo die Schüler dann zu ihren aktuellen Lieblingsinfluencern so diese typischen Quartettspiele entwickelt haben oder sie erstellen Poster zu ihren Inhalten, tauschen sich darüber aus und dann informieren sie mich darüber, was sie konsumieren und ich kann dann so ein bisschen beobachtend dann aber auch ein Feedback geben und sagen, okay, aber Achtung hier, diese Finanztipps, sind die wirklich so objektiv oder will da jemand ein bestimmtes Produkt verkaufen? Guck da mal nach. Das heißt wieder dieses, ich habe das Metawissen, das vermittle ich und die Schüler können das auf ihre aktuellen Inhalte anwenden, denn ich kann gar nicht aktuell genug bleiben. Also die Halbwertszeit von Influencern ist gering.
Okay, also auch eine Lehrkraft, die sagt, mit TikTok habe ich nichts am Hut, könnte eigentlich ihre SchülerInnen fragen und könnte sagen, auf welche Content-Creator sollen wir mal schauen?
Ja, und wenn du sagst, nichts am Hut, ich glaube trotzdem muss ich als Lehrkraft mal auf TikTok gewesen sein. Ich muss es nicht gut finden, aber ich muss wissen, wie es funktioniert, wie schnell der Algorithmus auch merkt, worauf ich reagiere. Also da sind dann die Kollegen immer ganz schnell überrascht, dass nach 3, 4, 5 Minuten auf einmal Videos kommen, die man auch wirklich interessant findet. Und das muss man einmal erlebt haben, um dann auch zu erkennen, warum Schüler abends 10 Minuten TikTok sich vornehmen und 2 Stunden dann vorm Einschlafen mit TikTok unterwegs sind. Also diese Mechanismen verstehen und sich dann die einzelnen Inhalte, wie du ja vorher gesagt hast, jedes Internet ist unterschiedlich, die einzelnen Bubble vorstellen lässt.
Wann bist du denn zum letzten Mal einer Falschinformation aufgesessen?
Ich weiß nicht mehr genau, was der Inhalt war. Das war noch gestern. Das ist immer so schnell, wenn man so viele Inhalte sieht. Aber ich habe 30 Minuten gebraucht, um nachzugucken, ist das jetzt richtig oder nicht? Weil manche Sachen, wenn man so rund um Trump was hört, hört sich noch so absurd an. Und dann sage ich, das muss falsch sein. Ich habe recherchiert und da habe ich da nichts gefunden. Und das hat mir dann wirklich 30 Minuten meiner Zeit geraubt, um am Ende festzustellen, nee, das war eine richtige Information. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn ich dann als medienkompetenter, erwachsener Mann mit viel Kontextwissen schon so lange braucht, dann ist es natürlich noch schwieriger für Schülerinnen und Schüler, denen ja oft dann auch noch Orientierungswissen da fehlt, das zu validieren oder zu falsifizieren. Denn auch das Falsifizieren braucht natürlich einen gewissen kognitiven Aufwand. Und inzwischen bin ich manchmal der Meinung, ich meine, Gatekeeper ist ein negativer Begriff, aber ich kann nicht immer alles nur überprüfen und checken, weil das mit einem riesen kognitiven Aufwand verbunden ist. Ich brauche einfach verlässliche Quellen, wo ich weiß, wenn ich da unterwegs bin, dann wird das in aller Regel stimmen. Und wenn das mal nicht stimmt, weil einem Redakteur noch Falschnachricht aufgesessen ist, dann wird es wieder gerade gestellt ein paar Tage später. Und deswegen brauchen wir diese Safe Spaces, wo ich weiß, das stimmt mehr oder weniger.
Okay, Safe Space wären eine Lösung. Du hast ja selbst gesagt, wie aufwendig das ist, zu recherchieren. Wir müssten ja quasi ständig recherchieren, um zu überprüfen, stimmt das noch, was uns an Informationen reingespült wird. Was sind denn noch Strategien, um möglichst schnell zu überprüfen, ist diese Information richtig? Ich habe letztens so ein Video gesehen auf Instagram, so ein kleines Reel über, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, in einem Vergnügungspark ist irgendwas eingestürzt. Es kam mir suspekt vor, aber ich dachte, die Zeit investiere ich jetzt nicht. Was hätte ich tun können, um das zu überprüfen?
Also der erste Schritt ist immer dieses, dass man sagt, man nimmt auch das horizontale Lesen, einmal ganz schnell auf einem zweiten Tab öffnen, den Namen des Parks eingeben und findet das denn generell statt in der Nachrichtenwelt, haben da auch andere Leute drüber berichtet. Wenn es jetzt genau aktuell passiert, das ist manchmal bei TikTok so, man ist irgendwie 10 Minuten, nachdem es passiert ist, gibt es da schon Videos von, dann wird es zwar noch nicht dort auf anderen Nachrichten stark verbreitet sein. Wenn es aber ein bisschen länger her ist, dann findet man das auch auf der Nachrichtenseite von Google. Man kann immer leicht in die Bilder-Rückwärtssuche gehen, einfach einen Screenshot machen und wenn man den Titel des Videos hochlädt, kann man oft, wenn es Fakes sind, auch schon direkt auf Seiten dann Snoops oder auch beim Korrektiv von Reporterfabrik feststellen, okay, das sind bekannte Missinformationen, die schon seit Wochen, Monaten oder Jahren durch die Gegend wabern.
Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit erst Lehrkräfte und dann SchülerInnen digital mündiger werden?
Wir brauchen Zeit. Lehrkräfte müssen gerade wahnsinnig viel machen. Dafür haben wir oft gar keine Zeit. Wir brauchen gute Fortbildungen. Das ist klar. Man braucht vielleicht auch ein Budget. Es muss nicht nur die Technik zur Verfügung stehen. Aber das Problem ist ja, Fake News sind in der Regel kostenlos zur Verfügung stehend. Aber richtige Informationen sind oft hinter einer Paywall. Also vielleicht bräuchte man für Lehrkräfte und dann später für Kinder oder für Jugendliche unter 21, es gibt den Kulturpass, vielleicht braucht man auch so den Nachrichtenpass, dass jeder dann 1-2 Nachrichten abonnieren kann, damit man Zugang zu validen Quellen hat.
Der Nachrichtenpass ist eine gute Idee. Wie wäre es mit Begegnungen mit echten JournalistInnen?
Ja, genau. Das ist auch immer ein guter Weg. Das machen wir bei Journalismus macht Schule ja unter anderem, dass man bei uns im Verein sich melden kann und wir vermitteln Journalistenbesuche. Da kommt dann jemand in der Woche der Pressefreiheit oder rund um den 4. Mai, den Tag der Pressefreiheit, gibt es dann auch mal Promi-Journalisten, die dann in Klassen gehen. Wir haben Materialien und dann wird einfach mit dem Journalisten, mit der Journalistin gesprochen und die Schüler können alles Mögliche fragen. Also was sind denn so Nachrichtenfaktoren? Warum kommt eine bestimmte Sache in die Zeitung, eine andere nicht, denn da gibt es ja objektive Kriterien auch und dann kann man auch sagen, natürlich gibt es auch Meinungen im Journalismus, aber es muss dann halt klar auch dargestellt sein als Meinung und wird dann nicht vermischt. Und dann muss man eine Erfahrung sammeln, dass Journalismus was Verlässliches ist, wie sie arbeiten und dass es dort einen Pressekodex gibt und ähnliches und dass es nicht so ist wie bei Influencern, die einfach alles Mögliche behaupten können, dass dann nicht verbindlich sein muss.
Vielleicht wäre das eine gute Idee, einen Kodex für InfluencerInnen, die sich selbst verpflichten, nicht fehl zu informieren.
Genau, sinnvoll wäre es, ja.
Wäre das nicht auch eine gute Idee, Content-Creator und InfluencerInnen mal gegenüberzustellen und von SchülerInnen herausfinden zu lassen, was ist denn jetzt der Unterschied, wem würdest du eher glauben?
Genau, ich habe im Buch dann auch einen Teil dazu, wo wir sagen, okay, Influencer, Content-Creator, Journalist. Was sind diese drei Kategorien? Wieso ist denn der Influencer so glaubwürdig für dich? Und das sind die klassische parasoziale Beziehung. Also ich sehe den jeden Tag auf meinem Handy ganz nah, als ob ich ein FaceTime-Video mit der Person mache. Also ich habe direkten Augenkontakt, oft im Wohnzimmer, im Schlafzimmer der Person. Und ich habe fast das Gefühl, dass es eine, oder parasoziale Beziehung halt, man hat fast das Gefühl, dass es eine Freundin, ein Freund ist. Und dann ist es eben so, Freundinnen und Freunden traut man schneller, das ist klar. Aber dadurch kann man dann eben auch stärker manipuliert werden. Und diese Mechanismen erklärt man ihnen dann auch. Und dann müssen sie unterscheiden. Dann stellen sie mal typische Influencer vor, Content Creator. Ich komme noch mit ein paar Journalisten. Und dann analysiert man mal oft auch zu einem Thema. Denn es ist aktuell so, dass oft, wenn es ein Thema gibt, da sowohl Journalisten als auch Influencer drüber berichten. Und dann vergleicht man und guckt, ja, was ist Meinung, was ist Fakt und wie geht wer damit um.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier auch ganz parasozial. Wir sind nämlich bei euch im Wohnzimmer oder im Auto dabei, wenn ihr unseren Podcast Einfach Unterrichten hier hört. Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, um welches Buch geht's nochmal, das heißt Upgrade Medienkompetenz von Florian Nuxoll und ist im Friedrich Verlag erschienen. Wir haben heute erfahren, Seeing is Believing gilt nicht länger. Was wir sehen können, können wir nicht unbedingt glauben. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte denkt nicht, dass ihr Fake News erkennt. Das ist leider schon überholt. Das heißt, auch für uns Erwachsene gilt Recherche oder eben die echte Begegnung bei der Panel-Diskussion live dabei sein, dann wissen wir, das war nicht gefaked. Ich danke Florian Nuxoll. Eine Sache habe ich unbedingt mitgenommen. Sobald was auftaucht, was nicht wahr ist, der Sache nachgehen und sich direkt die Zeit nehmen, das ist wahrscheinlich ein unglaublich guter Lerneffekt. Vielen Dank, Florian Nuxoll, für das Gespräch, für dein Engagement für junge Menschen, um sie fit zu machen für Medienkompetenz und letztlich für Demokratie. Herzlichen Dank.
Vielen Dank dir.
Das war Einfach Unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.